Werbung.
Weißt du, Ole, uns wird ja immer gesagt, dass wir auch irgendwie ein True Crime Podcast sind, auch wenn wir gar nicht von klassischen Verbrechen erzählen.
Uns wird auch immer gesagt, dass wir viel zu lange Sommerpausen machen, by the way.
Ja, das kann ich auch verstehen. Wir haben ja genau so einen Hunger auf gut recherchierte, spannende Stories wie ihr.
Falls ihr hungrigen Mäuse also noch mehr fesselnde, investigative Geschichten hören wollt, dann haben wir einen echten Geheimtipp für euch.
Und zwar den Podcast Tatort Kunst vom Deutschlandfunk. Die lieben MacherInnen stecken da wahnsinnig viel Recherchearbeit rein und auch die Produktion ist wirklich Premium.
Es geht unter anderem um mysteriöse Diebstähle von chinesischem Porzellan, um Sammler, die gestohlene Kunstwerke an Museen verkaufen und um das Rätsel der verlorenen Handschriften von Franz Kafka.
Das Ganze ist mega spannend aufbereitet und zieht einen wirklich rein in diese wilde Welt aus Fälschungen, spektakulären Diebstählen und Millionenbeträgen.
Und der Podcast Tatort Kunst ist öffentlich-rechtlich. Es gibt also keine Werbung.
Tatort Kunst gibt es in der kostenlosen Deutschlandfunk-App und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Wir haben euch alles in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei.
Werbung fertig.
Liebes, meine innigste Hoffnung ist, dass du diesen Brief nie zu sehen bekommst. Dir zu schreiben ist mir eine unendlich schwere Aufgabe. Es ist für mich die letzte Gelegenheit, dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Wenn ich ernsthaft damit rechne, ums Leben zu kommen, warum fahre ich dann? Ich fürchte mich nicht vor der Sache und auch nicht vor den Folgen. Was immer geschieht, du kannst sicher sein, dass ich mein Letztes gegeben habe.
Es ist später Abend. Doch in der Gills Werft an der Westküste von England herrscht noch immer Betrieb. Scheinwerfer strahlen durch den Regen auf einen pfützenübersäten Hinterhof. Die Luft riecht nach Tang und Salzwasser. Auf dem brüchigen Asphalt liegen rostige Stahlseile, halbfertige Kiele und leere Kisten herum. Aus dem offenen Tor eines langen Blechschuppens am Kai kreischt eine Flex. Drin ist es schummrig. Der Regen prasselt auf das Wellblech und mischt sich mit den hektischen Rufen einiger Werftarbeiter, die in ölbeschmierten Jacken um ein graues Etwas herumwuseln.
Gewöhnt man sich an das Zwielicht, erkennt man die Umrisse von drei Bootsrümpfen in der Mitte des Schuppens, die über einen schmalen Träger miteinander verbunden sind. Sie sind etwa 12 Meter lang und darüber erhebt sich ein halbfertiger Mast. Kabel ragen aus den offenen Luken der Rümpfe und überall liegen Haufen mit Winschen, Schrauben und Blechstreifen verstreut. Durch das Chaos stapft ein Mann mit hohem Haaransatz und schwarzen Locken. Er hält einen Stapel hastig bekritzelter Papiere im Arm, gibt wilde Handzeichen und schaut besorgt am Heck seines zukünftigen Bootes hinauf.
Es fehlt noch so viel. Die Selbststeuerungsanlage liegt in Einzelteilen in der Werkstatt herum. Die Segel sind noch nicht mal ausgepackt. Eine der Luken leckt, die Gummidichtung ist kaputt. Nichts ist kalibriert. Die Werftarbeiter tun ihr Bestes, doch auch sie können ihre Skepsis nicht mehr verstecken. Das hier ist ein Wrack. Ein Haufen aus halb ausgereifter Technik und billigem Sperrholz. Ein Seelenverkäufer, wie erfahrene Segler solche viel zu eilig zusammengeschraubten Boote nennen.
Dem Mann mit den schwarzen Locken ist das Problem bewusst, doch für ihn spielt es keine Rolle. Denn das, was dort zwischen blitzenden Schweißgeräten und emsigen Hämmern langsam Form annimmt, ist schließlich seine Erfindung. Eine Revolution. Natürlich ist nicht alles perfekt. Prüfend blickt er am halbfertigen Mast hinauf. Hier soll später seine wichtigste Konstruktion eingebaut werden, eine automatische Aufrichtungsanlage. Die soll ihm im Notfall das Leben retten, auf diesem kleinen, halbfertigen Boot mitten auf See.
Theoretisch sind Trimarane die schnellsten Segelboote der Erde. Mit ihren drei Rümpfen können sie Geschwindigkeiten von bis zu 50 Knoten erreichen, fast 100 Kilometer pro Stunde. Heute sind sie Standard, wenn es um Langstrecken- oder Hochseerekorde geht. Trimarane bieten viel Stauraum, sie können problemlos auch durch seichte Gewässer kreuzen. Doch in den 60ern sind diese Boote noch ganz neu und kaum erprobt. Man weiß nicht, wie sie sich gegen den Wind verhalten. Und ob sie überhaupt stabil genug sind, Monate auf der offenen See zu überstehen.
Dazu haben Trimarane noch eine ganz andere, entscheidende Schwäche. Normale Segelboote können, wenn sie durch eine plötzliche Böe oder Wellen kentern, meistens von der Besatzung selbst wieder aufgerichtet werden. Das ist zwar nicht ungefährlich, aber auch nicht tödlich. Kentert ein Trimaran allein auf dem offenen Meer, ist er verloren und die Besatzung ebenfalls. Der Mann mit den schwarzen Locken weiß das. Deshalb hat er die automatische Aufrichtungsanlage erfunden. Sie soll ihn retten, wenn sein Boot kentert. Was er nicht weiß, ist, dass die Aufrichtungsanlage nicht funktionieren wird. Dass er in ein paar Tagen ohne diese Sicherheit auf seine Reise um die Welt aufbrechen wird und davon nie wieder zurückkehrt.
Nichts ist sicher, am wenigsten das Leben. Ich fahre nicht, weil mir das alles nichts mehr wert wäre. Und auch nicht, um Anspruch auf die Belohnung zu erheben. Ich fahre, weil ich keinen Frieden hätte, wenn ich bliebe. Ich fahre, weil ich muss. Ich kann nicht aufgeben. Und ich will es auch nicht. Ich würde es sicher nicht tun, wenn ich die Aussicht auf Erfolg für sehr klein hielte. Ich muss es tun, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr gute Chancen habe.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd.
Wild und Fremd.
Ich bin Tore.
Ich bin Ole. Herzlich willkommen zurück an diesem Samstag Nacht.
Oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ole, ich habe mir vor ein paar Wochen ein Bettlaken gekauft.
Neues. Schlaue Investition.
Mega gut.
Ehrlich.
Und ich wollte es dann auf mein Bett packen. Und du kennst es, dann muss man immer so ein bisschen brokeln, ne?
Ja, weil es dann nicht immer an allen Ecken passt. Muss so reinstecken. Dann muss immer so unterm die Matratze stecken. Fühle ich, ja.
Und ich habe locker 10 Minuten auf meinem Bett gesessen, wie so ein Sklave, und immer ist es an irgendeiner anderen Ecke rausgeploppt, bis ich es dann mal auf mein Bett ganz normal gelegt habe, ohne es einzuspannen, und gesehen habe, das ist viel zu klein. Ich habe viel zu kleines Bettlaken gekauft.
Das heißt, du hast dir ein Bettlaken gekauft und einfach so im Shop geguckt, ja, das könnte von der Größe ungefähr passen, mitgenommen.
Ja, ich war einfach viel zu optimistisch.
Hast du es nicht ab... Du weißt doch, wie groß dein Bett ist.
Ja, ich habe gedacht, ich sehe es so ungefähr. Ich habe gedacht, komm, es passt, es sieht so aus. Auf dem Foto sah es so aus. In meiner Vorstellung sah es so aus, als ob es passt, weißt du?
Machst du das auch bei Kleidung und Schuhen so? Ja, der Schuh könnte passen, nehme ich mal mit.
Nee, ach, weiß ich nicht. Ich war zu optimistisch.
Krass, das ist wilder Optimismus.
Und als ich da so weinend auf meinem Bett saß.
Weinend?
Ja, und dieses viel zu kleine Bettlaken dann gesehen habe und gemerkt habe, es war einfach viel zu optimistisch. Da habe ich so ein bisschen an unsere Hauptperson in dieser Geschichte heute gedacht. An seinen Masterplan, der irgendwie gar nicht zur Realität passt.
Wir sind Wild und Fremd. Wir sind ein Podcast über historische Expeditionen aller Art. Wir recherchieren für jede Folge Tagebücher, Briefe, Logbücher, um die Geschichte ganz nah an den Menschen zu erzählen, die ins Eis, durch die Sahara oder wie heute durch die Weltmeere gereist sind.
An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die uns auf Steady supporten. Wenn ihr das auch machen wollt, der Link ist in den Shownotes. Es ist unter anderem eine Live-Folge hochgeladen, die exklusiv für alle Steady-Mitgliederinnen und Mitglieder hörbar ist.
Voll, und wir haben es angepasst. Man kann jetzt einfach über Spotify werbefrei hören.
Genau.
Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool geworden. Haben wir auch einen Tipp bekommen und das funktioniert jetzt auf jeden Fall. Also checkt das unbedingt aus.
Wenn ihr Lust habt auf Folgen ohne Werbung, dann checkt auf jeden Fall Steady aus.
Tore, wir sprechen heute über ein Genie und einen Niemand. Über einen der größten Denker, die je auf See unterwegs waren, und auch über einen überforderten, planlosen Versager.
Wer jetzt gedacht hat, es geht um ein Team, der irrt. Heute erzählen wir die Geschichte einer einzigen Person, die diese beiden widersprüchlichen Charaktere in sich vereint.
Das hier ist eine Folge über die See. Über endlose Stunden der Navigation, schlaflose Nächte unter Deck und einem hoffnungsvollen Licht am Horizont.
Es ist die Geschichte eines Wettlaufs gegen die Zeit, gegen die Natur und die Technik. Es ist die Geschichte eines einzigen, furchtbar einsamen Mannes mit einer völlig wahnsinnigen Idee.
Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hätten wir seine Story hier im Podcast gar nicht erzählt. Es ist 1968, die erste Mondlandung steht kurz bevor, alle Augen richten sich zu dieser Zeit in den Weltraum.
Ja, und da ist es irgendwie irrelevant aus unserer Sicht, dass eine britische Zeitung im Frühling 1968 einen Segelwettbewerb ausschreibt. Gekrönt werden soll der Segler, es haben sich damals nur Männer beworben, der als erster und am schnellsten den Äquator umrundet.
Es gibt zwei Details, die diese Umrundung vielleicht ganz interessant machen. Zum einen soll diese Umrundung nonstop geschehen. Das heißt, ohne Reparaturen oder ohne Proviantaufstockung an Land.
Und es soll eine Solo-Umrundung sein. Ohne zusätzliche Crew, ohne Unterstützung, nur der Segler und sein Boot. Das ist bisher noch keinem Menschen gelungen.
Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, verzichten die Organisatoren auf sämtliche Eignungstests oder seemännische Nachweise. Jeder, also wirklich jeder mit einem Boot kann teilnehmen. Selbst der Startzeitpunkt ist flexibel. Hauptsache, die Teilnehmer beginnen und beenden ihre Reise in einem Hafen der britischen Inseln.
Am Ende finden sich 9 Segler, die sich auf dieses wagemutige Unterfangen einlassen wollen. Bei Erfolg ist ihnen Ruhm gewiss. Sie stünden wahrscheinlich für immer im Guinness-Buch der Rekorde und mit dem Preisgeld von 5000 Pfund kann man sich damals schon fast ein ganzes Haus kaufen.
Wir haben es umgerechnet, es sind ungefähr 75.000 Pfund und ich glaube...
In heutigen Pfund. Also 80.000 Euro ungefähr.
Circa, und damals hat es... Ich glaube, damals waren Häuser günstiger. Konnte man auch Häuser für ein paar Karotten kaufen. Also 75.000 Pfund reicht da vielleicht schon aus.
Ole, ich glaube, wir müssen spoilern. Fast alle schaffen diese Umsegelung nicht. 7 der 9 werden entweder krank, entscheiden sich um oder erleiden Schiffbruch.
Nur 2 stehen am Ende kurz vor der Ziellinie und dann passiert ein Desaster.
Es ist das Schicksal des letzten Teilnehmers. Der Mann mit den schwarzen Locken, der gerade noch in der Werft in Devon im Chaos steht und die letzten Vorbereitungen zur Abfahrt überwacht. Er ist die Hauptperson unserer Geschichte.
Sein Name ist Donald Crowhurst. Von allen, die diese Umsegelung antreten, ist er derjenige mit der wenigsten Segelerfahrung. Der mit dem schrottigsten Boot, mit den miesesten Voraussetzungen, aber auch der mit dem größten Optimismus.
In den Zeitungen wird später stehen, dass dieser Optimismus alles überschattet hätte. Dass niemand ein so furchtbares Ende für möglich gehalten hätte. Dass es keine Anzeichen gab. Und vielleicht stimmt das auch.
Auf jeden Fall wird die britische Zeitung danach 50 Jahre lang keine Rennen mehr veranstalten. Weil das, was damals geschehen ist, immer noch nachklingt.
Bis heute gibt es Dutzende Theorien, was wirklich passiert ist. Aber wir haben einen riesigen Stapel mit Kopien seiner Logbücher und der Briefe, die er minutiös bis zum Ende seiner Fahrt verfasst hat.
Die werden heute der Anker unserer Geschichte. Daraus werden wir immer wieder Ausschnitte hören und vielleicht kommen wir heute dem Geheimnis von Donald Crowhurst ein bisschen näher.
Samstag, 2. November 1968. Zwei Tage auf See. Vorhin kamen die Delfine, mich zu begrüßen, begleitet von einem Schwarm Möwen. Rund ums Boot hüpften sie herum und glotzten mich an.
Donald sitzt in seiner engen Kajüte und schüttelt sich die letzten Spuren der Seekrankheit aus dem Körper. Zwei Tage hat es gedauert, bis er sich an das ständige Wippen und Krängen seiner Kajüte gewöhnt hatte und ungefähr genauso lang, bis das Chaos an Bord beseitigt worden war. Jetzt fühlt sich die Tigemouth Electron, wie er sein Boot getauft hat, zum ersten Mal wie ein Zuhause an. Der kleine Einbautisch mit dem roten Stuhl, die winzige Koje, die behelfsmäßige Miniküche und die Werkbank strahlen Vertrauen aus. 8 Monate lang werden sie Donalds Begleiter sein und zum ersten Mal überkommt ihn ein Gefühl von Gelassenheit. Jetzt wird alles seinen Gang gehen.
Der Start vor knapp 48 Stunden war alles andere als glatt gelaufen. Im Nieselregen hat ihn eine kleine Entourage aus dem Hafen begleitet. Die Stimmung war gedrückt. Selbst das Kamerateam der BBC musste bei den letzten Vorbereitungen anpacken. Die Segel waren falsch befestigt, Teile vom Mast sind noch bei der Abfahrt gebrochen. Das Ruder der Selbststeuerungsanlage wurde nur mit ein paar dürftigen Schrauben fixiert. Im allerletzten Moment hatte ihm jemand Ersatzbatterien für die Lampen an Bord geworfen. Donald musste sich viel zu hektisch von seiner Frau verabschieden.
So, und jetzt ist es Nacht. Donald schreibt seinen ersten Logbucheintrag, den wir eben gehört haben, sitzt in seiner Kajüte und macht sich zum Schlafen fertig.
Man muss sich das mal vorstellen, diese kleine Kabine und das ganze Boot sind vollgestopft mit elektrischen Geräten. Überall stapeln sich Relais und Transistoren, in der Kajütendecke ziehen sich bunte Kabelstränge wie Adern entlang.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist wie so ein 50er Jahre Science-Fiction-Raumschiff irgendwie.
Ja, voll. Nur, dass die meisten Kabel einfach irgendwo aufhören und damit komplett funktionslos sind. Donald hatte viel zu wenig Zeit gehabt, um alle seine Erfindungen einzubauen.
Es gibt auch nicht technische Dinge an Bord, zum Beispiel Bücher. Donald hat viel Navigationsliteratur mitgenommen, aber auch Bücher wie Mathematik für Ingenieure. Da kriege ich zum Beispiel sehr schlimme Flashbacks an meinen Bachelor. Und tatsächlich auch Seemannsliederbücher.
Und die besondere und allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die wird später noch sehr wichtig werden.
Donald rollt seinen Schlafsack aus, checkt nochmal die Selbststeuerungsanlage, die nun ein paar Stunden das Ruder übernimmt, und legt sich in die schmale Koje.
Und so segelt die Tigemouth Electron immer weiter nach Süden, an der Bretagne vorbei in den offenen Atlantik. Und in das erste ernste Malheur.
Dienstag, 5. November. Katastrophaler Vormittag. Nachdem ich das Großsegel gesetzt und auf Südwestkurs gegangen war, wollte ich es mir gemütlich machen, als ich Luftblasen aus der Luke sprudeln sah. Die ganze vordere Abteilung im Backbordrumpf war überflutet, bis auf Deckenhöhe. Ich schimpfte mich einen Idioten. Ich beschimpfte das Boot, eine Seifenkiste, die bestenfalls für die Themse taugt.
Bei Windstärke 7 und 5 Meter hohen Wellen kniet Donald mit einem Eimer über den Backbordrumpf und schöpft das Wasser aus der Luke. Immer wieder peitscht der Wind ihm die Gischt ins Gesicht. Rollt eine Welle frontal über das Deck, füllt sich die Luke wieder.
Nach 3 Stunden gibt Donald mit klammen Fingern und nur halbleerem Rumpf auf. Immerhin schwimmt die Tigermouth Electra noch. Fieberhaft prüft er die anderen Luken, doch hier scheint alles dicht. In der Kajüte widmet er sich dem Funkempfänger. Das kleine Gerät funktioniert nicht. Donald tüftelt Stunden daran herum, bis er eine durchgebrannte Sicherung findet. Dann macht das Chronometer Probleme. Donald braucht es, um seine Position zu bestimmen. Anscheinend zeigt es die falsche Zeit an.
Und dann ist da noch die Sache mit der Selbststeuerungsanlage. Eigentlich hätte die ganze Konstruktion geschweißt werden müssen, doch Donald hatte keine Zeit mehr und musste stattdessen Schrauben nehmen. Doch durch den ständigen Wellengang lösen diese sich immer wieder und fallen irgendwo in das Chaos unter Deck. Schon 4 Bolzen fehlen und Donald hat kaum Ersatzteile an Bord. Er ist jetzt knapp 2 Wochen auf See und befindet sich auf dem offenen Meer zwischen Spanien und Afrika mit Kurs auf den Äquator. Und dann, am 13. November, bei starkem Westwind, passiert die nächste Katastrophe.
Mittwoch, 13. November. Der Maschinenraum steht unter Wasser. Elektrik und Generator. Wenn ich den Generator nicht wieder zum Laufen bringe, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich mein Vorhaben nicht abbrechen muss. An dem Boot ist so vieles im Argen, dass es vielleicht idiotisch wäre, weiterzufahren.
Huh, boah. Das ist jetzt wirklich ein dickes Problem. Ein kompletter Stromausfall wäre gerade in diesem 50er-Jahre-Science-Fiction-Raumschiff, was Donald sich da gebaut hat, ein Desaster. Und Donald ist vielleicht ein grenzenloser Optimist, aber er ist nicht dumm und er schreibt ja tatsächlich schon in diesem Logbucheintrag vom 13. November, vielleicht muss ich mein Vorhaben abbrechen.
Ja, ich meine, er hat jetzt 2 Wochen auf See geschafft, 40 hat er eingeplant, also ein ganz kleiner Bruchteil. Und er ist ja der Einzige, der noch an seine eigene wilde Idee geglaubt hat, mit dieser völlig neuen Konstruktion in Rekordzeit die Welt zu umsegeln. Und er zweifelt jetzt an seiner eigenen Idee.
Ich find's spannend, was Donald in dieser Situation tut. Denn in diesem hoffnungslosen Tief greift er zum ersten Mal zu einem kleinen Kassettenrekorder, der in einer seiner Schubladen liegt.
Genau, dieser Recorder ist für ganz besondere Momente gedacht. Donald hat vorher einen Vertrag mit der BBC geschlossen und soll während seiner Reise immer wieder so Tonbandaufnahmen machen, als so eine Art öffentliches Tagebuch.
Und die erste Aufnahme für dieses öffentliche Tagebuch macht er am Abend des 13. November. Obwohl seine Fahrt kurz vor dem Abbruch steht und er selbst die Lage alles andere als rosig einschätzt, wenn man sich nur das Tonband anhören würde, könnte man meinen, Donald hätte die schönste Reise der Welt.
Voll, er philosophiert über das Alleinsein, er malt dieses ganze Leben an Bord in den buntesten Farben und er spricht auch darüber, wie stabil sein Boot im Wasser liegt, was ja eine offensichtliche Lüge ist, weil ein paar Zentimeter unter ihm der komplette linke Rumpf vollläuft.
Wir könnten euch jetzt was von diesem unbeugsamen, stolzen, hoffnungsvollen Donald in seiner Tonaufnahme abspielen. Aber ihr habt's euch wahrscheinlich schon gedacht, das ist nicht der echte Donald, der dort spricht. Das ist eine Maske, die er aufzieht für die Öffentlichkeit und vielleicht auch ein Stück weit für sich selbst.
Wie es ihm wirklich geht und wie desolat seine Situation nur 2 Wochen nach dem Start ist, das schreibt er dann kurz nach der Aufnahme in sein echtes Tagebuch. Das ist das wahre Gesicht von Donald. Und diesen Eintrag wollen wir euch nicht vorenthalten.
Der Zeitpunkt, zu dem ich entscheiden muss, ob ich angesichts der gegenwärtigen Lage weitermachen kann oder nicht, rückt immer näher. Eine scheußliche Entscheidung. Wenn ich aufgebe, enttäusche ich eine Menge Leute. Wenn ich weitermache, sind meine Aussichten, den Turn entweder zu Ende zu bringen oder zu ertrinken, gleich groß. Vielleicht gewinne ich die 5000 Pfund oder den Golden Globe, wenn die anderen ausscheiden. Andernfalls ist das sehr zweifelhaft. In einem Kielboot überlebt man mit etwas Glück. In einem Trimaran ist das ganz und gar nicht wahrscheinlich. Dann ist da das Problem mit den Pumpen. Nein, es ist nicht machbar. Letzten Endes, wenn alles schief geht, Electron Utilization bankrott und das Haus verkauft, 10 Jahre Arbeit und Sorgen umsonst, dann habe ich noch immer Claire und die Kinder. Alles Philosophieren ist freilich sinnlos. Arbeit wartet auf mich. Außerdem verschwendet es die Batterie.
Und während Donald irgendwo im Atlantik, weit vor der Küste von Mauretanien, an seinem kleinen Tisch sitzt, die Sorgen zur Seite schiebt und sich mit Alltagsarbeiten an Bord ablenkt, müssen wir vielleicht mal einen Blick in seine Vergangenheit werfen.
Wir müssen klären, wer Claire ist, was Electron Utilization bedeutet und warum Donald so panische Angst vor einem Bankrott hat. Dafür fangen wir am besten ganz vorne an. In einer kleinen Villa in Indien, 36 Jahre vor dem Start.
Donald wird 1932 in Delhi geboren. Seine Mom ist Lehrerin, sein Dad arbeitet bei der Bahn. Die Erdkundestreber unter euch werden jetzt vielleicht sagen, Delhi liegt doch in Indien, dabei ist Donald doch Brite.
Stimmt auch, hatten wir vorher auch erwähnt, dass
es Indien ist.
Damals war Indien aber noch englische Kolonie und die Crowhursts sind britische Staatsbürger eben auf indischem Boden. Sie gehören damals tatsächlich zur Oberschicht.
Dadurch führen sie auch ein ganz gutes Leben. Sie haben Dienstbotinnen und Köche. In diesen ersten Jahren in Indien wächst im jungen Donald trotz seiner guten Stellung aber ein wahnsinniger Ehrgeiz und teilweise auch schon erste Selbstzweifel, ob er überhaupt gut genug ist.
Wir haben hier das Protokoll von seinem ersten Zeugnis vorliegen, was er im Internat, auf das ihn seine Eltern dann schicken, bekommen hat.
Das sind richtig gute Noten. Hier steht excellent, very good, vor allem in Religion, witzigerweise. Aber der 8-jährige Donald hat da wütend und krakelig mit Handschrift schlecht, ungenügend oder peinlich drüber geschrieben.
Wir kümmern uns heute ja um Donalds Reise und wir müssen uns gleichzeitig auch um seinen Charakter kümmern. Der wird später nämlich noch sehr, sehr wichtig. Und hier hat der 8-jährige Donald das unter sein Zeugnis geschrieben. Ich finde, es zeigt, wie
mit 8 auch,
wahnsinnig, ne, verbohrt er mit 8 Jahren schon ist.
Ja. Und wie auch, wie so eine tiefe Selbstzweifel in ihm ist. Ne? Also wenn dir Lehrer sagen, hey, excellent, very good, und du mit 8 Jahren dann sagst, nee, das war ungenügend.
Ja. Ansonsten merken auch seine Mitschüler relativ schnell, Donald ist technisch versiert, er kann alles Mögliche reparieren und Donald ist ein begabter Schauspieler, der alle mit seiner Lebhaftigkeit anstecken kann.
Doch dann, Donald ist gerade in seinen Teenagerjahren, wird Indien unabhängig und die Familie zieht zurück nach England. Mit 16 stirbt Donalds Vater und plötzlich muss er sich einen Job suchen, um seiner mittlerweile verarmten Mutter nicht noch länger auf der Tasche zu liegen.
Er meldet sich dann zur Royal Air Force in Farnborough für einen Offizierslehrgang an und hier wird Donald, dieser ehemals so musterartige, ehrgeizige Schüler, auf seinem Weg die ersten Serpentinen schlagen.
Wir wissen nicht genau, warum er bei der Air Force rausfliegt. Vielleicht hat's was mit seinem immer exzentrischer werdenden Lebensstil zu tun. Er fährt illegale Autorennen, verführt die Frauen im Ort und begeistert seine Freunde immer wieder für waghalsige Ausflüge.
In den ganzen Interviews, die wir über seine Vergangenheit gelesen haben, wird immer wieder klar, Donald wirkt auf sein Umfeld wie, wir haben geschrieben, Ahoi-Brause in einem stillen Wasserglas. Und ich finde es einen sehr treffenden Vergleich.
Ja, überall, wo der auftaucht, da ist so ein Prickeln in der Luft. Da riecht die Luft nach Abenteuer und Waldmeister.
Und Waldmeister. Und trotzdem kriege ich von Donald manchmal so traurige Clown-Vibes.
Ja, ich meine, er ist jetzt in dieser Kleinstadt im Südwesten Englands und fühlt sich aber irgendwie zu was Größerem berufen. Der fühlt sich dort eingeengt und irgendwie auch nie wirklich wertgeschätzt.
Ja, ich glaube auch seine Freunde haben ihn nie ganz verstanden. Also er hatte viele, keine Frage, aber so eine richtig enge Bindung hat er nur zu einer Person aufbauen können.
Und das ist Claire. Sie treffen sich 1957 auf einer Party und Donald verliebt sich sofort. Auch Claire ist angetan von seiner direkten, vor Lebensfreude sprühenden Art. Sie heiraten noch im selben Jahr.
Donalds Leben läuft jetzt in etwas ruhigeren Bahnen. Er nimmt eine Stelle in einer Elektrofirma an und ihr erstes Kind kommt auf die Welt. Und Eigentlich hätte unsere Geschichte hier enden können. Mit einem zufriedenen Vorstadt-Ehepaar auf dem Weg in ein normales Leben.
Doch Donald ist unglücklich. Die Routine, der graue Alltag, die Autorität seiner Chefs, all das ist ihm zuwider. Und er beschließt, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Am Anfang läuft die Electron Utilization, wie Donald seine neue Firma nennt, ganz gut. Er produziert und verkauft ein kleines Gerät zur Funkpeilung auf See.
Donald segelt selbst gern ab und zu als Hobby. Die Monate im kleinen Haus in Südengland sind nun voller Arbeit. Erste Investoren melden sich und ein paar Arbeiter werden eingestellt.
Und Donald wird wieder Donald. Er schließt sich stundenlang in seinem Werkkeller ein, tüftelt an noch ausgefalleneren Schaltkreisen und kommt erst spät abends mit glühenden Wangen und einem zerstreuten Lächeln auf dem Gesicht die Treppe wieder hinauf.
Das Ding ist, Donald ist zwar ein Visionär, jemand, der auch echt einige Investoren beeindrucken konnte, aber er ist eben kein Geschäftsmann.
Irgendwas macht er falsch. Vielleicht ist es schlechtes Marketing, vielleicht auch eine fehlerhafte Buchführung, aber die Electron Utilization verkauft einfach nicht genug Geräte.
Und so müssen die ersten Arbeiter wieder entlassen werden. Die Familie springt selbst ein. Donald verschuldet sich. Irgendwie muss er seine Firma wieder in die Schlagzeilen bringen.
Und tatsächlich kommt ihm eine Idee. Eine Idee, wie er sich und seine Familie aus dem Bankrott führen kann. Eine Idee, wie seine Firma Ruhm und Aufträge en masse bekommen könnte.
Denn zu dieser Zeit, Ende der 60er, werden immer wieder Rekorde auf Segelbooten gebrochen. Erst kürzlich ist Francis Chichester alleine mit nur einem Zwischenstopp einmal um die Welt gesegelt. Bei seiner Rückkehr wird er wie ein Held gefeiert und Donald schaut aufmerksam zu.
Und ich glaube, als er dann diesen Artikel sieht von dieser Zeitung, die diesen Segelwettbewerb anbieten, da schlägt Donalds Optimismus dann wieder zu. Klar, er ist nur ein Hobbysegler, er macht das nicht beruflich, aber er glaubt, dass er das Ding gewinnen kann und dann auch diese 5.000 Pfund, aka 75.000 Pfund gewinnt.
Und richtig viel Ruhm bekommen könnte, ne? Ich meine, das wäre ein absoluter Rekord.
Aber Tore, lass uns zurück auf den kleinen Trimaran zum Teilnehmer des Rennens, der gerade unschlüssig auf dem Atlantik herumtreibt.
Ja, dort hat Donald die unmittelbare Lage zwar wieder halbwegs im Griff, wir erinnern uns an den gefluteten Generator, aber auf lange Sicht sieht es wirklich nicht rosig für ihn aus.
16. November. Generator um ca. 13 Uhr zum Laden gebracht. Was für ein Kampf. Vorausgesetzt, es ist kein Salzwasser in die Batterie eingedrungen. Diese undichte Cockpitluke. Einmal sind bestimmt 100 Liter auf einmal hereingebrochen. So gewinnt man ganz sicher kein Rennen. Chronometer noch im Eimer.
Es ist Abend und die funzlige Tischlampe wirft lange Schatten an die Wände der kleinen Kajüte. Draußen rauscht das Meer und manchmal meint Donald ein Gluckern im Inneren des Rumpfes zu hören. Hier, mitten im Atlantik zu kentern, wäre sein Todesurteil. Doch die automatische Aufrichtungsanlage ist noch nicht funktionsfähig. Das wichtigste Teil, ein langer Schlauch für die Auftriebskörper, fehlt noch. Morgen will er das ganze Schiff nach dem verdammten Schlauch durchsuchen, vom Bug bis zum Heck. Doch der Schlauch steht nicht auf den Listen. Es kann gut sein, dass Donald ihn vergessen hat.
Die schwarze Nacht kriecht von Osten her über den Atlantik. Nur die Positionslichter des kleinen Trimarans spiegeln sich schwach auf der Wasseroberfläche. Die See ist ruhig. Donald starrt trübselig auf die Karte mit seinem Kurs. Er hat jetzt 800 von ca. 30.000 Meilen zurückgelegt, nach etwas über 2 Wochen. Man muss kein großer Mathematiker sein, um sich auszurechnen, dass er für die Weltumsegelung in so einem Tempo über ein Jahr brauchen würde. Geschieht nicht noch irgendein Wunder, hat er keine Aussichten mehr, den Preis zu gewinnen.
Am nächsten Tag durchstöbert Donald das Inventar fieberhaft nach dem Schlauch und findet ihn nicht. Dafür entdeckt er, dass mittlerweile auch der Steuerbordschwimmer voll Wasser gelaufen ist. Die Pakete Kaffeepulver, die er hier verstaut hat, sind aufgeplatzt und das Wasser ist braun. Ab jetzt muss er sich mit Kakao begnügen. Am Abend beugt sich Donald, immer noch nach Kaffee und Salzwasser riechend, über sein Logbuch. Es ist Zeit, ehrlich zu sein und endlich eine Entscheidung zu treffen.
Sämtliche Luken lassen sehr viel Wasser ein. Es gibt keine Möglichkeit, die Rümpfe bei geschlossenen Luken zu lenzen. Wenn das Schiff mehrere Tage hintereinander in schlechtes Wetter gerät, läuft es in Gefahr zu sinken. Wenn ich irgendeinen Weg finde, das Wasser aus den Luken zu pumpen, dann schaffe ich es möglicherweise bis nach Australien. Aber sicher nicht weiter.
Beide Schwimmer sind undicht. Schon jetzt kann Donald bei hoher See nicht direkt gegen den Wind segeln, weil sonst alles vollläuft. Um sie leer zu pumpen, fehlt ihm der besagte Schlauch. Sollte er vor Kap Horn in einen der berüchtigten Stürme geraten, würde die Tigemouth Electron innerhalb kurzer Zeit sinken. Donald malt nachdenklich eine große 6 und eine 0 in sein Tagebuch. 60%. So hoch, schätzt er, ist die Wahrscheinlichkeit, mit der Tigemouth Electron vor Kap Horn zu kentern und zu sterben. Es ist aussichtslos. Die Sterne funkeln wie Stecknadelköpfe in einem riesigen Nadelkissen vom Himmel herab.
In der Ecke der Kajüte knackt der Funkempfänger. Ein Radiomoderator verkündet die Nachrichten. Donald horcht auf. Es krächzt und rauscht, aber irgendwann versteht er das Wort Golden Globe Race. Donald hört seinen Namen, seine Position und die Namen seiner Mitstreiter. 5 von ihnen haben aufgegeben, entweder wegen technischen Problemen oder aufgrund der psychischen Belastung. Donald hat nur noch 3 Konkurrenten. Und auch deren Boote sind deutlich angeschlagen. Der Favorit der Presse, Knox Johnson, dümpelt mit zerstörter Selbststeuerungsanlage und leckgeschlagenen Rumpf im Pazifik.
Und plötzlich ist die kleine Kajüte der Tigemouth Electron kein ganz so hoffnungsloser Ort mehr. Donald ist also nicht mehr allein. Bei keinem der anderen verläuft die Reise ohne Probleme. Vielleicht hat er sogar noch die Chance auf eine Medaille. Doch seine Mitstreiter sind alle schon viel weiter als er und haben das Kap schon umrundet.
Und dann kommt Donalds eine wahnsinnige Idee. Es ist der Peak, die Spitze des Geniegeistes in ihm. Der Plan ist so unglaublich simpel und doch so genial. Er erfordert genau das, was Donald gut kann. Akribische Planung, genaueste mathematische Berechnung und ab und zu ein paar emotionale Tagebucheinträge. Wenn alles klappt, kann Donald mit diesem Geistesblitz das große Rennen tatsächlich noch für sich gewinnen.
Dezember. Weiter Kurs nach Süden. 69 Meilen in knapp 24 Stunden. 240 von Mittag bis Mittag versuchen, müsste sich lohnen. Muss über Möglichkeiten nachdenken, um das Mittagsbesteck mit minimalen Fehlern zu machen. Werde Rodney sagen, wir sind jenseits der Kapverdischen. Baumgei gerissen, Fockbaum über Wanden geknickt. Verdammt.
Okay. Donald hat also einen Plan, mit dem er ziemlich sicher gewinnen wird, sofern eben alles gut geht. Aber jetzt lassen wir ihn und die Tigemouth Electron erstmal noch ein paar Tage nach Süden segeln und tauchen noch einmal in seine Vergangenheit ab.
Genau, Denn das, was kurz vor der Anmeldung zum Rennen in seinem Leben passiert ist, ist furchtbar wichtig, um zu verstehen, was Donald eigentlich für ein Mensch ist. Denn es ist der Vergangenheits-Donald, der schließlich diesen gewaltigen, genialen und schrecklichen Plan beschließt.
Mitte der 1960er kauft Donald sich ein neues Auto. Natürlich unternimmt er wieder wilde Spritztouren und eines Tages baut er einen schlimmen Unfall. Er verletzt sich schwer am Kopf und muss ins Krankenhaus.
Es gibt keine genauen Diagnosen, wie sich dieser Unfall auf seine Psyche auswirkt. Aber Donald verändert sich. Er wird nachlässiger in der Firma, bekommt immer häufiger Wutanfälle und versteift sich in Kleinigkeiten.
Vielleicht läuft es auch deswegen mit dem eigenen Geschäft immer schlechter. Für Donalds Freunde wird es nach seinem Unfall noch schwerer, ihn zu verstehen, und auch für Claire, seine Frau.
Und mit diesem Mindset, während es der Firma immer mieser geht und Donald manchmal stundenlang im Wohnzimmer düster auf den Teppich starrt, tickt die Zeit. Es sind nur noch ein paar Monate bis zum Start des Rennens und Donald hat noch nichts vorbereitet.
Lass uns vielleicht trotzdem mal versuchen, in Donalds Kopf zu dieser Zeit einzutauchen, denn spätestens Ende 1967 nimmt die Idee der Weltumsegelung dort erste Form an.
Donald ist im Kopf immer noch ein Tüftler. Der will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, der will das Abenteuer im Kopf komplett durchkonstruiert haben und er versucht die Natur irgendwie dadurch zu besiegen, an einfach alles zu denken und für alles gewappnet zu sein.
Deswegen nimmt er auch nicht einfach irgendein Boot, sondern lässt sich quasi von Grund auf ein neues konstruieren.
Und ich kann das irgendwie verstehen. So dieser Gedanke, das haben wir ja auch, wenn wir auf Reisen gehen, dass wir sagen, okay, wir nehmen noch zusätzliche Schuhe mit, wir nehmen hier noch, keine Ahnung, dieses spezielle Werkzeug mit, weil vielleicht passiert ja das und dann haben wir das da. So diese Idee, ich denke einfach alles durch, was passieren könnte und dann bin ich perfekt vorbereitet.
Das erinnert mich manchmal ein bisschen an dich. Also ich glaube, du bist ganz weit weg von Donald auf jeden Fall. Aber ich glaube, du versuchst dich immer auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und wenn wir irgendwas während unseren Reisen gelernt haben, dann ist es, du kannst dich nicht auf alle Geschehnisse vorbereiten. Es geht nicht. Du kannst alles mitnehmen, was du willst. Und trotzdem gibt es da noch irgendein Geschehnis, wo du sagst, Kacke, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Es reicht nicht, wenn du alleine planst. Du musst mit anderen Menschen zusammenplanen, die dir Dinge aufzeigen, die du vielleicht vorher gar nicht beachtet hättest. So, wenn wir auf irgendeinen Berg gehen und du sagst, ey Tore, da ist aber gar kein Fluss, da können wir gar kein Wasser holen. Ja, okay, lol, habe ich nicht dran gedacht. So, das ist ultra wichtig, dass man sich diese Ideen alle teilt.
Und genau das macht Donald nicht. Der ist so sehr von seinem vermeintlichen Genie überzeugt, dass er niemand anderen an seine Pläne ranlässt. Er ist der einzige Techniker in der großen Maschine seines Kopfs und rennt hektisch von Kurbelwelle zu Ventiltafel, als ob er dieses riesige Ungestüm eben alleine steuern könnte. Er glaubt, er kann es nur allein kontrollieren und vielleicht stimmt das auch. Sein Konstrukt ist mittlerweile so komplex, dass nur er es ganz durchblicken kann.
Aber vielleicht genau deswegen, weil er niemanden in seinen Kopf lässt, werden die Vorbereitungen seiner Reise am Ende so hektisch und es fehlt so viel an Bord.
Aber anscheinend sind diese Startschwierigkeiten jetzt beseitigt und Donalds Genie hat mal wieder gesiegt. Denn mittlerweile macht die Tighmouth Electron richtig Fahrt. Donalds Plan scheint also aufzugehen.
Daily Mirror, 12. Dezember 1968. Solo-Segler stellt neuen Rekord auf. Der Weltumsegler Donald Crowhurst stellte gestern einen neuen Einhandrekord auf. Am vergangenen Sonntag segelte er 243 Meilen. Donald Crowhurst ist einer der vier Segler, die noch im Rennen sind. Er befindet sich nun südlich des Äquators und hat Kurs auf Kapstadt.
In den Londoner Zeitungsbüros schrillen die Telefone. Journalisten in fleckigen Anzügen rennen aufgeregt hin und her und dicke Redakteure verschlucken sich fast an ihren Zigarrenstummeln. Das ist eine Sensation. Donald Crowhurst, der Underdog des Rennens, ist an einem Tag 450 Kilometer gesegelt. Ein neuer Rekord. Der Bann scheint gebrochen und die Erfolgsmeldung brechen nicht ab. Am 17. Dezember meldet die Tighmouth Electron die Äquatorüberfahrt. 3 Tage später flügt sie mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 170 Meilen pro Tag durch die Wellen vor der Küste Brasiliens.
Auch Claire ist froh über die guten Nachrichten ihres Mannes. Sie weiß, wie sehr ihm die Probleme am Anfang zugesetzt haben und wie wichtig der Erfolg für Donald ist. Nicht, dass er lebensnotwendig wäre. Claire ist sich sicher, dass sie als Familie auch ohne Ruhm und Prestige ein gutes Leben führen können. Ginge es nach ihr, wäre Donald gar nicht erst losgesegelt. Aber nun ist er eben unterwegs. Und wenn man 10 Monate allein auf See ist, eingezwängt in einer winzigen Kajüte eines Trimarans, dann tut ein bisschen Ruhm vielleicht ganz gut.
Währenddessen gleitet die Tighmouth Electron in der orangen Abendsonne immer weiter nach Süden. Das spitze Segel mit der schwarzen 5 sticht in den dämmerigen Himmel des Atlantiks. Donald kriecht aus der kleinen Luke, atmet die klare Luft und pinkelt nachdenklich über die Reling. Der Wind fährt ihm kalt und salzig durch das Licht der Haare. Er fröstelt. Trotz der Erfolge der letzten Tage sind die Probleme an Bord noch nicht gelöst. Immerhin lecken die Luken nicht mehr so stark und die Selbststeueranlage hält auch mit 2 Schrauben. Donald stellt eine Liste mit den ärgsten Defekten an Bord auf. Sie ist lang, aber nicht unmöglich zu bewältigen.
Die untergehende Sonne verschmilzt mit ihrer schimmernden Spiegelung auf den Wellen. Heute ist Weihnachten. Donald kramt eine kleine Mundharmonika aus der Hosentasche und spielt God Rest You, Merry Gentlemen. Eigentlich könnte alles so schön sein. Wenn es so weitergeht mit den Erfolgsmeldungen, wird Donald das Rennen gewinnen. Doch da ist etwas, was ihn bedrückt. Eine große, dunkle Last auf seinen Schultern, die ihn wie eine Würgeschlange niederpresst und die Luft abschnürt. Die Töne der Mundharmonika verklingen über den Wellen. Eine Sternschnuppe fliegt über den Himmel.
Bei Wache über die Segel, bei Nacht allein, seufzt die Takelung das Seufzen kosmischer Trauer. Wellen spült meine Schwermut fort. Meine Fußbank ist eine 4,5 Kilogramm Kiste Reis. Bitte, du sollst wissen, es gibt einen Weihnachtsmann.
Fun Fact, das war gar keine Sternschnuppe, sondern Apollo 8, das erste Raumschiff Richtung Mond, huscht also genau in diesem Moment über das Firmament. Es ist gut möglich, dass Donald die Kapsel der 3 Astronauten als kleinen, leuchtenden Punkt am Himmel sehen kann.
Und ich glaube, dass er sich trotzdem noch viel einsamer fühlt als die 3 Astronauten in der Kapsel. Donald ist jetzt seit 2 Monaten bis auf ein bisschen Funkkontakt ganz allein. Und ich glaube, das wird ihm an Weihnachten das erste Mal so richtig bewusst.
Wir haben in unseren Folgen schon relativ oft über Auswirkungen von langer Isolation gesprochen, ja, auch mit Expertinnen und Experten. Und genau 2 Monate ist die Zeit, die ein normaler Mensch in so einer ähnlichen Situation wie Donald noch ganz gut durchstehen kann. Dann wird's kritisch.
Es können Angststörungen auftreten, Schlafprobleme und Kreislaufstörungen. Das Gefährlichste aber ist die sogenannte sensorische Deprivation.
Dadurch, dass jegliche soziale Kontakte fehlen und auch die Interaktion mit der Umwelt deutlich eingeschränkt sind, bekommt das Gehirn nicht mehr genügend Reize von außen. Also fängt es an, selbst welche zu kreieren.
Zuerst sind es kleine Halluzinationen. Ein Flimmern im Sichtfeld, ein Kribbeln in den Fingerspitzen. Aber nach und nach verringert sich die Fähigkeit, logisch zu denken und sinnvolle Prioritäten zu setzen.
Ja, und irgendwann verschmelzen Realität und eigene Gedanken zu einem zähen, unzertrennbaren Brei. Aus dem Flimmern am Horizont wird irgendwann eine Monsterwelle, aus den kribbelnden Fingern ein stechender Schmerz. Für die isolierten Personen werden ihre eigenen Halluzinationen also zur Realität.
Donald ist natürlich noch ein bisschen davon entfernt. Aber auch er merkt jetzt, wie dringend er wieder menschlichen Kontakt braucht. Übrigens, so geht es den drei anderen verbleibenden Seglern auch. Alle ihre Aufzeichnungen zeigen, dass sie sich an Weihnachten besonders einsam gefühlt haben.
Ja, Weihnachten ist ja auch das Familienfest. Alle kommen zusammen, nur Donald dümpelt auf seinem halb kaputten Boot alleine über den Ozean.
Eigentlich hatte ihm Claire, seine Frau, auch ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Eine Bauchrednerpuppe, actually. Ein bisschen creepy, aber...
aber ein cooles und ich glaube auch teures Geschenk
damals. Ja, auf jeden Fall. Auch vielleicht was gegen die Einsamkeit, who knows. In der Hektik des Aufbruchs ist diese Bauchrednerpuppe aber im Hafen geblieben.
Und so sitzt Donald in dieser Weihnachtsnacht fast verzweifelt am Funkempfänger und hofft auf irgendeinen Kontakt.
4.30 Uhr, nichts. 4.35 Uhr, nichts. 4.40 Uhr, nichts. 4.50 Uhr, nichts.
In England sieht es derweil alles andere als rosig aus. Claire ahnt, wie sehr ihr Mann unter der Isolation leidet. Sie verrät es niemanden, aber auch bei ihr und den Kindern ist der Weihnachtsabend kein schöner. Die vier Söhne wissen zwar, dass ihr Vater gute Chancen hat, den Preis zu gewinnen, aber sie vermissen ihn. Und dann ist da noch die Sache mit dem Brand. Vor zwei Tagen ist Donalds Werkstatt, die Produktionshalle seiner wankenden kleinen Elektrofirma, in Flammen aufgegangen und völlig zerstört worden. Donald weiß es noch nicht, aber die Crowhursts stehen an diesem 25. Dezember 1968 kurz vor dem Ruin.
Die Erwartungen der Presse wachsen angesichts der anhaltenden guten Streckenleistung von Donald dafür ins Unermessliche. Sein Agent versteift sich im ehrgeizigen Ziel, dass Donald am 9. April bereits wieder in England einlaufen soll. Dafür müsste er jeden Tag 300 Meilen zurücklegen, so viel wie ein mittelgroßes Containerschiff. Und während die Telegramme aus der Heimat immer euphorischer werden, meldet sich die Tighmouth Electron immer seltener. Die Funksprüche sind kurz angebunden und ungenau. Und dann, irgendwann Ende Januar, verstummt das kleine Boot plötzlich ganz.
Okay, Donald hat ein Problem. Wir haben ja schon über die ganzen Fehlfunktionen und Lecks am Boot gesprochen. Dass es eigentlich für eine Weltreise gar nicht richtig fit ist.
Es ist schon krass, ne, dass er es anscheinend trotzdem so weit geschafft hat. Aber die Tighmouth Electron fällt mittlerweile wirklich sprichwörtlich auseinander.
Ja, seit Wochen klafft ein riesiger Riss im Steuerbordschwimmer. Der Trimaran hinkt wie ein angeschossenes Huhn über die Wellen. Donald hat kein Ersatzmaterial an Bord. Und so entschließt er sich zu einer zweiten, sehr, sehr folgenschweren Entscheidung.
Lass uns mal ganz kurz rekapitulieren, was bis jetzt passiert ist. Donald ist im Herbst 1968 auf den allerletzten Drücker mit einem halbfertigen, komplett selbstkonstruierten Boot von England aus in See gestochen, um die Welt einmal und ohne Zwischenstopp zu umrunden und das möglichst schneller als seine Mitstreiter.
Am Anfang lief es noch ganz okay, dann kamen die ersten Probleme. Donald hat gemerkt, dass weder er noch sein Boot wirklich für diese Reise gemacht sind.
Und kurz sah es so aus, als wäre die Regatta für ihn kurz nach Spanien schon vorbei. Eine kaputte Selbststeuerungsanlage, Lecks in den Schwimmern, die große Gefahr zu kentern.
Doch Donald fasst diesen wahnsinnigen, genialen Plan, um wieder ein heißer Favorit zu werden. Keine Sorge, wir werden den Plan noch auflösen. Er ist nämlich so unglaublich, dass er tatsächlich ein zentraler Teil dieser Geschichte wird.
Erstmal reicht's aber zu wissen, der Plan funktioniert. Zumindest vorerst. Donald ist wieder ganz vorne mit dabei. Und nachdem über die Hälfte der Segler aufgegeben haben, hat er nun echte Chancen, das Ding noch zu gewinnen.
Ja, das müssen wir hier noch einmal betonen. Donald hat seine drei Konkurrenten fast eingeholt. Die Tighmouth Electron rast quasi über das Wasser, zumindest wenn man nach den Berichten in der Zeitung geht.
Tja, nur eben jetzt nicht mehr. Jetzt liegt sie schräg und träge in den Wellen und Donald fürchtet nicht unbegründet, dass sie bald ganz auseinanderfällt.
Es gäbe da eine Möglichkeit, die Tighmouth Electron doch noch zu reparieren. Dafür müsste man eben nur ein bisschen die Regeln biegen. Eigentlich ist das Segelrennen, wir erinnern uns, ja nonstop. Das bedeutet, die Teilnehmer dürfen nirgendwo an Land gehen.
Donald dümpelt gerade vor einem verlassenen Küstenabschnitt Brasiliens. Hier gibt es keine großen Städte, die Aufmerksamkeit erregen. Es wäre so einfach. Ein paar Meilen den Rio de la Plata hinauf, dann kurz an Land gehen, etwas Holz und Schrauben kaufen und schon wäre er wieder unterwegs.
Und so beschließt Donald dann doch, eine heimliche Landung zu wagen. Stundenlang segelt er den Fluss hinauf, bis er vor einer kleinen Ansiedlung von Hütten an Land geht.
Zum ersten Mal seit Monaten spürt er den festen Boden unter den Füßen. Und er trifft Menschen. Man muss sich vorstellen, der kann sich da kaum verständigen, da spricht ja auch keiner Englisch. Aber schließlich findet er einen kleinen Laden.
In diesem kleinen Laden wird tatsächlich Französisch gesprochen. Wir erinnern uns gerne an das Zeugnis von Donald zurück, an den ehrgeizigen Schüler. Der hat natürlich auch Französisch gelernt. Und so macht er irgendwie dem verdutzten Verkäufer klar, was er braucht. Etwas Holz und ein paar Schrauben. Oh, und vielleicht noch ein paar Kabel. Und einen Generator.
Die Leute im Dorf haben später berichtet, dass Donald furchtbar abgemagert ausgesehen haben muss. Fast wie ein Geist, der plötzlich vom Ozean bei ihnen auftaucht.
Donald bekommt trotzdem alles, was er braucht und macht sich natürlich schnell wieder aus dem Staub. Doch fühlt er sich jetzt, nachdem er endlich mit Menschen sprechen konnte, noch einsamer auf dem kleinen Trimaran.
Dazu kommt eine Fehlfunktion des Generators. Donald schickt keine Nachrichten nach England ab. Fast 11 Wochen hüllen sich die Kanäle in Funkstille. Zu Hause wartet man begierig auf Neuigkeiten des Rekordseglers.
Claire macht sich Sorgen, den Zeitungen geht das Material für die Sensationsfahrt langsam aus. Manche kramen nochmal Donalds alte Telegramme hervor und malen sich irgendwelche haarsträubenden Geschichten aus, wo er sich denn gerade befinden könnte und mit welchen Stürmen er zu tun haben würde.
Tatsächlich segelt die Tighmouth Electron in hohem Tempo. Der heimliche Zwischenstopp hat sie nicht zurückgeworfen, im Gegenteil. Noch ein paar Tage, dann hat Donald seine Konkurrenten eingeholt. Der Underdog ist auf dem Weg zum Sieg.
Erst im April kommt eine neue Nachricht von Donald vom kleinen Trimaran. Das Boot hat Kap Horn umrundet und befindet sich jetzt auf der Zielgeraden im Atlantik.
Erste Landsicht Falklands. Eine Stunde beigedreht wegen Sonnenuntergang. Nebliger Herbstabend. Anständiges Wetter am Horn, aber danach Sturm und Graupelschauer.
Das Wetter hinter Kap Horn ist schrecklich. Meterhohe Wellen brechen über der Tighmouth Electron herein und Donald kann sich nur mit Mühe an Deck halten. Wäre er vor 2 Monaten nicht heimlich an Land gegangen, wäre sein Boot spätestens jetzt gekentert. Doch der Trimaran hält. Langsam kämpft er sich seinen Weg nach Norden. Es sind noch knapp 5000 Kilometer bis nach England.
Dort atmen alle erleichtert auf. Donald ist noch im Rennen. Und viel besser, er befindet sich auf der letzten Etappe. Der Sieg ist zum Greifen nah. Knox Johnson, der Favorit der Reise, ist zwar schon wieder in England angekommen, aber er war auch viel früher als Donald gestartet. Das Rennen um die schnellste Nonstop-Einhandumsegelung der Welt wird eine Kopf-an-Kopf-Regatta zwischen Donald und Tadley, seinem letzten verbliebenen Konkurrenten.
Doch während die Telegramme, die ihn auf dem kleinen Funkempfänger erreichen, immer begeisterter werden und England sich auf einen pompösen Empfang vorbereitet, wird die Tighmouth Electron plötzlich wieder langsamer. Ende April treibt sie 4 Tage lang fast auf derselben Stelle herum, obwohl guter Wind herrscht. Es scheint fast so, als wolle Donald gar nicht gewinnen.
Wir haben hier mal beispielhaft zwei der Telegramme rausgesucht, die Donald in dieser Zeit erreichen. Ich lese sie mal vor. Telegramm 1. Du bist nur 2 Wochen hinter Tetley, Fotofinish bringt tolle Schlagzeilen. Das sind nur Ausschnitte. Und Telegramm 2. Gespannt auf deine Wundertaten, ganze Stadt plant riesiges Fest.
Ich glaube, um das richtig zu verstehen, müssen wir uns kurz verdeutlichen, wer eigentlich hinter diesem ganzen Rennen steht. Das sind natürlich nicht nur die Segler, sondern auch eine ganze Armee von Journalisten, Journalistinnen, Fans und Investoren.
Und vor allem die Investoren wollen natürlich, dass ihr Schützling den Wettstreit gewinnt. Die Erwartungen an Donald sind also nicht nur ideologisch hoch, da steckt halt auch einfach eine ordentliche Menge Geld hinter.
Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie viel Druck das allein bei einem ganz normalen Teilnehmer erzeugt. Doch Donald treffen diese Telegramme in dieser Phase noch viel schlimmer. Er weiß, dass es Zweifler gibt, professionelle Segler, die nicht glauben können, dass er erst so langsam gestartet ist und dann diese wahnsinnigen Fortschritte gemacht hat.
Und Ole, ich glaube, jetzt wird es Zeit, Donalds Plan aufzulösen. Diesen irren Geniestreich, den er im Dezember 1968 gefasst hat, um das Rennen nach den ganzen Fehlschlägen doch noch zu gewinnen.
Die Wahrheit ist, Donald ist nie wirklich um die Welt gesegelt. Er ist nicht einmal an Afrika vorbei oder um Kap Horn herumgekommen. In den 7 Monaten, die wir ihn auf der Tighmouth Electron begleitet haben, ist er in Wirklichkeit nur einmal den Atlantik ein bisschen runtergeschippert, danach wieder hoch.
Ich stelle mir das wie so einen Marathonläufer vor, der schon nach den ersten Kilometern merkt, ich schaffe das nicht, mein Körper wird das ganz bestimmt nicht mitmachen und sich dann einfach hinter einem Baum versteckt, wartet, bis die Leute die große Runde gelaufen sind, wieder kurz vorm Ziel sind und dann einfach aus dem Gebüsch springt und mitläuft, als ob nichts passiert wäre.
Ja, Donald hat fast seine kompletten Positionsangaben gefälscht. Es gab also keinen Streckenrekord, es gab keine Stürme in der Drake-Passage. Und während man ganz tief in England glaubt, er würde südlich von Neuseeland segeln, dümpelt die Tighmouth Electron eigentlich irgendwo auf dem Atlantik vor Brasilien.
Und Donald sitzt in seiner kleinen Kajüte und rechnet akribisch fiktive Sonnenstände aus, um sie in sein gefälschtes Logbuch einzutragen. Er schreibt Radiomeldungen vor, um sie dann zu strategischen Zeitpunkten abzusetzen.
Auch die wochenlange Funkstille war gefaked. Donald wollte sich nicht in Widersprüchen federn und hat einfach so getan, als hätte er keinen Strom mehr. Er hat alle getäuscht, nicht nur die Zeitung in London, sondern auch seine Frau und seine Kinder.
Das war Donalds großer Plan. Und er funktioniert. Zumindest in England. Denn noch immer glauben die Leute, dass er kurz vor der Ziellinie ist. Aber auf der Tighmouth Electron kriegt Donald langsam Muffensausen.
Du hast am Anfang gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Jogger, der sich hinter einem Baum versteckt.
Ja.
Und ich fühle das. Es ist ein gutes Beispiel, auch wenn das irgendwie ein bisschen anders ist. Hinter einem Baum verstecken kriegt man hin. Was Donald diese ganze Zeit über macht, ist Sachen faken, so dass sie real wirken. Das heißt, er sitzt dann irgendwo vor Brasilien und muss berechnen, wie könnte da und da in Neuseeland gerade die Sonne stehen? Welches Wetter ist da eigentlich? Er muss Funksprüche abfangen, um irgendwie zu verstehen, da könnte es gerade regnen. Und da wird die Sonne in dem und dem Grad zur Erde stehen. Von da wird die Sonne scheinen. So, das ist eine Handvoll Arbeit, die er sich damit auflegt. Das ist absoluter Wahnsinn. Das, also, ich meine, man kann nicht einfach aufs Meer fahren und sagen, ich bin in Wirklichkeit da und da.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht. Und von daher ziehe ich an der Stelle meinen Hut vor Donald, dass er das hinbekommen hat, auch wenn es natürlich ganz weit weg von den Regeln ist in dem Fall.
Ja. Es gibt Expertinnen und Experten, die sich diese gefakten Logbücher im Nachhinein angeschaut haben und die gesagt haben, es wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen. Das ist so gut gemacht. Und der Einzige, der eigentlich von Anfang an skeptisch ist, ist Francis Chichester. Quasi das Vorbild von Donald, der damals die erste Einhand-Weltumsegelung gemacht hat. Und der sitzt in London und sagt, ey, Jungs, da ist irgendwas, kann da nicht stimmen mit den Positionsdaten. Prüft es nach, prüft es auf jeden Fall nach. Der ist der Einzige, der eigentlich Briefe schreibt. Aber die gehen halt in diesem wahnsinnigen, euphorischen Zustand einfach unter.
Ja, ja. Und Donald denkt sich in dieser Zeit, okay, wenn ich da jetzt also zurückkomme, mit Pauken und Trompeten als Gewinner gefeiert werde, dann werden die ganz sicher auch mein Logbuch prüfen. Und auch wenn Donalds Fälschungen wirklich extrem akribisch und genau sind, wer weiß, vielleicht findet sich an irgendeiner Stelle noch ein Unterschied zur Realität.
Und deswegen will Donald das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen seinen einzig verbliebenen Konkurrenten, gegen Tetley, nicht gewinnen. Er will abwarten, bis Tetley ins Ziel kommt und dann als Zweiter heimkehren. Natürlich hätte er damit die 5000 Pfund in den Wind geschlagen, die würde er dann nicht bekommen, aber der Ruhm würde trotzdem ausreichen, seine Firma wieder auf Kurs zu bringen.
Ein ziemlich schlauer Plan. Das Problem ist, die Natur hat andere Pläne.
Nigel Tetley klammert sich an den Seilen seines kleinen Bootes fest. Die Segel flattern und der Klüverbaum schlägt hin und her. Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit rast Donalds letzter Konkurrent über den Atlantik. In seinem Ohr klingen die dringenden Telegramme aus England. Er kann gewinnen, aber dieser Crowhurst ist ihm dicht auf den Fersen. Tetley ist ein erfahrener Segler. Und vielleicht sind die beiden gar nicht so verschieden. Auch Tetley hatte am Anfang mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Boot ist völlig ramponiert von der langen Reise und doch treibt er noch einmal die Sporen in den Rumpf.
Mit jedem Tag vergrößert er den Abstand zu seinem Konkurrenten. Doch wer weiß, welche wundersamen Streckenrekorde dieser Crowhurst noch aus dem Ärmel schüttelt. Es sind nur noch knapp 2000 Kilometer bis zum Hafen in England. Tetley will nichts riskieren und treibt sein Boot erbarmungslos durch die Wellen wie ein erschöpftes Pferd. Es ist kurz nach Mitternacht am 21. Mai, als es an Bord plötzlich furchtbar kracht. Tetley spürt, wie die Außenhülle seines Rumpfes nachgibt und sich mit Wasser füllt. Er war zu entschlossen. Hastig löst er das Rettungsloos, packt ein bisschen Proviant ein und verlässt sein sinkendes Schiff. Kurz vor dem Ziel scheidet Donalds letzter Konkurrent aus dem Rennen aus.
Und damit seine letzte Möglichkeit, nach England zu kommen, ohne dass seine Logbücher geprüft werden. Weil jetzt kann er ja nur noch gewinnen. Jetzt ist Donald der Einzige, der noch auf See ist, der Einzige, der noch übrig geblieben ist, der sich gerade auf der Zielgerade befindet.
Ja, und für Donald ist es jetzt ja, der kann auch 100 Tage noch auf dem Wasser bleiben und dann zurückkommen und trotzdem wäre er der Gewinner des Rennens. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Er kann da so lange warten, wie er will und sein Logbuch wird dann auf jeden Fall überprüft, weil er ja das Preisgeld bekommt.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Stimmung bei ihm in der kleinen Kajüte gewesen sein muss, als er die Nachricht von Tetleys Ausscheiden über das Radio mitbekommt. Ich glaube, Claire sagt es ihm in einem privaten Funkgespräch, dass Tetley draußen ist. Und während jetzt in England natürlich alle komplett ausrasten und sagen, ja Diggi, damit hat Donald ja gewonnen, so, das ist ja Wahnsinn, wird es irgendwie immer stiller und immer trauriger in dieser kleinen Kajüte.
Ab diesem einen Tag, ab Tetleys Ausscheiden am 21. Mai, werden Donalds Logbuchaufzeichnungen irgendwie noch wirrer als vorher. Wir haben ja vorhin schon über die Auswirkungen dieser monatelangen Isolation gesprochen, auch über Halluzinationen und Wahnvorstellungen.
Ja, und was bei Donald jetzt noch dazu kommt, trägt er schon seit Weihnachten diese riesige Lüge in sich, die er ja auch mit niemandem teilen kann. Also selbst nicht mit Claire, seiner Frau. Er ist der Einzige auf der Welt, der von dieser Lüge weiß. Und B hat er jetzt das Gefühl, mein Plan ist ultimativ gescheitert. Egal wann ich ankomme, meine Logbücher werden geprüft und, da ist sich Donald in diesem Zustand auf jeden Fall gerade sicher, ich werde entlarvt.
Du hattest es eben schon mal angesprochen, ich möchte es hier an der Stelle unbedingt nochmal erwähnen. Expertinnen und Experten, die später seine Logbücher auswerten, finden zwar ein paar kleine Unstimmigkeiten, die meisten sind sich aber sehr, sehr sicher, dass Donalds gefakte Aufzeichnungen relativ wasserdicht sind. Wahrscheinlich hätte es immer noch weiterhin Zweifler gegeben, aber keine offizielle Beschuldigung.
Aber Donald sieht das nicht in dieser Situation. Für ihn ist klar, dass er ganz sicher als Lügner entlarvt werden wird. Und so zieht er sich in diesen Tagen in seine Kajüte zurück, lässt die Tigermoth Electron ziellos hin und her treiben und schreibt seitenlange, teils unverständliche Theorien auf.
Allerspätestens jetzt müssen wir davon ausgehen, dass Donald nicht mehr rational denkt. Was man aus diesen Textbruchstücken aber deutlich herauslesen kann, ist die Auswegslosigkeit, die er fühlt.
Ja, diese Scham, als Lügner zurückzukehren, diese Angst, enttarnt zu werden und sich und seine Familie damit nur noch tiefer ins Unglück zu reißen.
Wir müssen jetzt eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn wir nähern uns den letzten Logbucheinträgen, die Donald je schreiben wird.
Es ist der 1. Juli 1969. Die Tigermoth Electron treibt ziemlich genau in der Mitte zwischen den USA und Spanien auf dem Atlantik. Und Donald fasst einen allerletzten großen Plan.
Juli, 10.03 Uhr, exakte Position. 10.15 Uhr, denke, muss mir wegen Zeit keine Sorgen machen. Zeitverschwendung bedauerlich. 10.23 Uhr, kann keinen Zweck im Spiel erkennen. 10.29 Uhr, es kann nur eine vollkommene Schönheit geben. Das ist die große Schönheit der Wahrheit. 11.13 Uhr, es ist das Ende meines Spiels. Die Wahrheit ist offenbart worden. 11.17 Uhr. Ich habe nicht nötig, das Spiel zu verlängern. Es ist ein gutes Spiel gewesen, was nun zu Ende gehen muss. Ich werde das Spiel aufgeben.
'Donald klappt das Logbuch zu und legt es ordentlich auf den kleinen Tisch. Vielleicht wirft er noch einen letzten Blick in die kleine, unaufgeräumte Kajüte. Er steigt die Leiter zum Deck hinauf. 7 Stufen. Die Sonne scheint, das Meer ist ruhig. Es ist 11:20. Am Heck kräuselt sich das Wasser zu kleinen Strudeln. Donald atmet ein letztes Mal die salzige Luft ein. Und dann macht er einen Schritt nach vorne.
Friedlich und still gleitet die Tigermoth Electron mit 2 Knoten Fahrt Richtung Norden. In der kleinen, unaufgeräumten Kajüte krächzt der Funkempfänger. Besorgte Telegramme fragen nach der Position, nach irgendeinem Lebenszeichen. Doch der Trimaran ist leer. Donald Crowhursts Reise ist zu Ende.
Liebes, sei nicht traurig, weil Freude und Glück nicht länger dauern konnten. Alles, was der Mensch erlebt, ist irgendwann zu Ende. Deshalb, obwohl ich nicht weiß, ob es für alle Ewigkeit ist oder nur für das kurze Funkeln jenes schwachen Sterns, dass wir sterblichen Menschen sind, deshalb nehme ich von dir Abschied. Gräm dich nicht. Mögen deine Kinder dir die Liebe schenken, die ich dir nicht mehr geben kann. Leb wohl, mein Liebes.
Das, was wir eben gehört haben, ist übrigens der letzte Teil des Abschiedsbriefs, den Donald an seine Frau Claire schreibt. Donald schreibt ihn im Sommer vor der Reise, also noch bevor er aufgebrochen ist, mit der Bedingung, dass Claire ihn nur dann öffnen soll, wenn ihm etwas zustößt.
Die Tigermoth Electron wird dann ein paar Wochen später langsam treibend und verlassen auf dem Atlantik gefunden. Zu dem Zeitpunkt weiß niemand, dass Donald seine Reise gefälscht hat, und ganz viele glauben, er würde noch leben.
Ich habe mich bei der Recherche zu dieser Story ganz lange schwer getan, zu glauben, dass Donald sich selbst umgebracht hat. Und ich habe ihn ganz lange überhaupt nicht verstehen können. Und erst so in den letzten Tagen, bevor wir dieses Skript finalisiert hatten, habe ich gemerkt, unter was für einem riesigen Druck dieser Mensch stand, was für einen riesigen Druck er sich selber gemacht hat und wie stark diese Isolation den Geist in dir kaputt machen kann.
Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Wir reden über Donald Crowhurst, den Typ, der immer noch eine Idee hat. Der hat ja immer irgendwelche Asse im Ärmel, die er dann im letzten Moment noch ausschütten kann. Und jetzt bricht diese Geschichte so plötzlich ab. Donald Crowhurst bringt sich um und da ist kein Ass mehr im Ärmel. Da ist nichts mehr da, keine Karte, die er noch spielen kann. Ich fand das Ende irgendwie so abrupt und ich habe das auch mehrmals gelesen, weil ich das irgendwie nicht glauben konnte. Ich dachte, ich habe ein Buch extra ein bisschen vorgeblättert, weil ich dachte, da kommt noch irgendwie, nee, das ist dann doch anders ausgegangen.
Als ob er ohne Karten im Ärmel nicht mehr spielen kann und auch gar nicht mehr spielen will.
Ja, und für ihn ist das Spiel dann vorbei.
Ja.
So, das ist sein Leben ist sein Spiel und wenn sein Spiel vorbei ist, dann ist sein Leben vorbei. Uff.
Ich finde das übrigens eine interessante Metapher. Du hast gesagt, er hat noch Karten im Ärmel. Und darum geht's ja genau in seinen letzten Aufzeichnungen, um diese Wahrheit versus Lüge, um dieses Betrügen versus Echtspielen. Und er sagt ja auch am Ende, es ist ein gutes Spiel gewesen, ich werde das Spiel aufgeben.
Ja, ja.
Also als ob das für ihn ein großes, großes Spiel, vielleicht war das Leben für ihn auch eine große, große Bühne und dann war das irgendwie so sein letztes Kostüm, sein letzter Trumpf, die letzte Maske, die er aufziehen konnte, hat nicht funktioniert und
hatte dann nicht so gute Karten dabei oder nicht genug und die haben dann am Ende nicht gereicht, um dieses letzte Abenteuer noch zu gewinnen, ja.
Die letzten Minuten von Donald, die wir euch eben erzählt haben, sind natürlich ein bisschen Spekulation. Wir wissen nicht genau, was nach seinen letzten Tagebucheinträgen passiert ist. Und es gibt auch noch andere Theorien. Manche glauben, Donald lebt immer noch irgendwo in Südamerika als Aussteiger oder dass er auf einer Insel gestrandet wäre.
Wir haben uns bei der Recherche neben seinen Logbüchern hauptsächlich auf die gesammelten Aufzeichnungen von Owen Hall und Nicholas Tomerlin gestützt. Das ist natürlich alles unten verlinkt. Das sind zwei Journalisten, die zusätzlich noch viele Interviews mit den Hinterbliebenen geführt haben.
Auch sie sind am Ende zu dem Schluss gekommen, zu dem wir in unserer Geschichte gekommen sind. Hall schreibt irgendwann, das fand ich ganz interessant, es ist doch das einzig Logische. Also sowohl von den Fakten, die wir gefunden haben, als auch für Donalds Geist.
Es gibt noch ein letztes Zitat aus Donalds Logbuch, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Das schreibt er mitten auf der Reise, kurz nachdem er sich entschieden hat, alles zu fälschen und kurz bevor seine Einträge immer wirrer werden.
Vielleicht ist es einer der wirklich letzten wahren Einträge von Donald. Denn er trifft in dieser Zeit ein Lebewesen, was ihm gar nicht so unähnlich ist. Am Tag des Eintrags, kurz vor seiner heimlichen Landung in Brasilien, flattert ein merkwürdig aussehender Vogel an Deck und landet auf dem kleinen Beiboot.
Der Vogel ist furchtbar erschöpft und sehr scheu. Donald hat Mühe, sich ihm zu nähern. Es ist offensichtlich ein Landvogel, der die weite Strecke hier hinausgeflogen ist. Und trotzdem sieht er merkwürdig aus. Nass und verdreckt, mit einem Kopf wie eine Eule. Donald kann ihn nicht zuordnen und nennt ihn den Außenseiter.
Der Außenseitervogel begleitet ihn eine Weile und irgendwie fühlt Donald sich verstanden von dem kleinen, scheuen Geschöpf. Es ist, wie er, ein Einsamer, ein Verstoßener. Und trotzdem hat sich der Vogel so weit nach draußen getraut, viel weiter als seine Artgenossen. Vielleicht hat sich Donald so am Ende gesehen. Als Außenseiter, als verstoßenen, völlig erschöpften und nicht verstandenen Helden. Als Genie ohne Publikum.
Spart euch euer Mitleid auf für den Außenseiter, der weiterkämpft, bis ihm das Herz zerspringt. Keine Spur von normalem Verstand, denn normal ist er nicht. Spart ihm ein Mitleid auf. Aber den größeren Teil spart euch auf für den, der vom Leuchtturm des Außenseiters keinen Schimmer erkennt.
Das war's von uns. Was eine unglaubliche Geschichte. Mich wird die noch begleiten. Ich glaube, Tore wird die auch noch ein bisschen begleiten. Es war schön, einmal so einzutauchen in den Charakter von einem Menschen und dann zu verfolgen, wie der sich in bestimmten Situationen entscheidet.
Und auch wenn die Geschichte so ein furchtbares Ende genommen hat, ich kann Donald ein bisschen verstehen. Und das ist so das Größte, was ich mitnehme aus dieser Geschichte. Er hat sich ja immer so gefühlt wie ein nicht verstandenes Genie. Ist er auch, und so richtig Genie ist er auch nicht, aber ein bisschen verstehe ich ihn.
So habe ich ihn auch gesehen, wie ein Magier, ein Zauberer, der dann letztendlich von seinem eigenen Zauberspruch getroffen wird und dann nicht mehr da ist.
Ja, er hat immer Menschen verzaubert und irgendwann gab es nichts mehr zu verzaubern.
Wir müssen noch zweimal richtig, richtig dick Danke sagen. Einmal an werkzeug-garten.de. Ich glaube, ihr kennt die Werbung mittlerweile. Und da möchten wir einmal im Namen von Svenja und Raphael ganz dick Danke an die Firma Krumpholz ausrichten. Die hat ihr 225-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Und das Fest soll richtig gut gewesen sein.
Ja.
Wir waren beide nicht eingeladen.
Aber ich habe so einen 15-Minuten-Trailer gesehen. Raphael hat den uns geschickt.
Ja, ja.
Und die beiden wollen sich einfach nochmal bedanken für die gute Geschäftsbeziehung, die persönliche Betreuung und auch irgendwie die Freundschaft, die sich dort entwickelt hat. Wie
auf jeden
schön.
Fall.
Unternehmen können miteinander befreundet sein. Und
eine schöne Nachricht zum Schluss. Safe.
Schaut auf jeden Fall mal bei werkzeug-garten.de vorbei.
Ab 50 Euro versandskostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich. Alles in kleinen Schmieden gefertigt. Super Material. Ich habe jetzt auch endlich mal jemanden gefunden, den ich fragen konnte, wie es war. Und der war sehr, sehr überzeugt. Also checkt das auf jeden Fall aus und gebt bei den Bestellnotizen wild und fremd ein. Dann können wir ein bisschen, einen kleinen Teil unserer Literatur bezahlen.
Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an euch, an alle, die diesen Podcast hören. Wenn ihr uns bewertet, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr uns Mails schreibt an info@wildundfremd.de. Wir freuen uns über jede Mail und versuchen auch alles noch zu beantworten. Aber ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön geht natürlich auch an
Steady,
unsere Steady-Fans.
Ja, ich habe gerade kurz überlegt.
Du kannst es jetzt sagen. Ich kann auch Danke sagen, ich habe schon so viel geredet.
Lieben, lieben Dank. Ey Leute, wirklich, wenn ihr noch ein paar Euros im Monat übrig habt, Steady ist unser Way to go irgendwie. Über Steady können wir uns teilweise Sprecher finanzieren. Es macht unfassbaren Spaß. Ihr könnt euch die Folgen komplett werbefrei anhören und es bedeutet uns richtig viel. Manchmal geht man auch morgens in die Mails und sieht, ey, ist irgendwie ein Strauchdieb dazugekommen.
Ja,
und ich
krieg
dann
oder
so,
Langfinger.
So Feuer in meinem Bauch und denkst, ey, wie schön, wie cool. Wir laden auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch mehr auf Steady vor. Hoch. Warum vor?
Weiß ich auch nicht.
Meine Sprache. Wir laden auf jeden Fall noch einiges hoch. Alle Folgen werbefrei. Checkt das auf jeden Fall ab. Link in der Beschreibung.
Ganz großen Dank geht an unsere Outlaws auf Steady, die da wären
Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Georg S.,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy. Oh, und ich,
das war's von uns zwei.
Ich werde jetzt erstmal nicht in Trimaranen um die Welt segeln. Da habe ich nicht so Bock drauf gerade.
Dein Abschlussfazit?
Das ist mein Abschlussfazit. Ich finde aber, ich bin mal auf einem Katamaran gesegelt. Das war auch schon anstrengend.
Das glaube ich dir, aber
normales
Boot. Der Trimaran war ja nicht das, was diese Expedition, das Abenteuer so kaputt gemacht hat.
Okay, was ist dein Fazit aus der Expedition? Jetzt kommt was richtig Moralisches.
Charakter ändern. Nein, ich glaube, Was hättest du gemacht, wärst du Donald Corus gewesen? Ich glaube, ich wäre nach Hause gefahren und hätte gesagt, wenn ich genauso Angst gehabt hätte wie er, wäre ich nach Hause gefahren und gesagt, ey Leute, ich habe übrigens geschummelt. So.
Ich glaube, es wäre nicht gegangen.
Wie wäre das nicht gegangen?
Donald Corus ist nicht der Mensch dafür gewesen. Natürlich, wenn du in der Situation gewesen...
Wenn ich geschummelt habe.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre 2 Wochen vor dem Start eingeknickt. Also bei dem ganzen Stress... Und
angenommen, wir wären so weit gekommen.
Der
ja,
hat
klar.
2 Stunden pro Nacht geschlafen, maximal.
Ich wäre gar nicht erst losgefahren.
Ja, ich auch ganz bestimmt nicht.
Schreibt uns super, super gerne, was ihr darüber denkt und wie weit ihr es geschafft hättet. Wir schauen auf jeden Fall nach. Liebe Grüße und euch ein schönes Wochenende oder einen guten Start in die neue Woche.
Macht es gut. Ciao.